Deutschlandfunk, Information und Musik.
Im März wird sich Wladimir Putin wieder zum Präsidenten wählen lassen. Es wäre seine fünfte Amtszeit und sein Sieg gilt als sicher, denn die meisten namhaften Oppositionellen sind inhaftiert oder im Exil. Seit dem Angriffskrieg gegen die Ukraine haben sich die Repressionen gegen oppositionelle Organisationen oder kremlkritische Russinnen und Russen noch einmal verschärft. Ob und wie Widerstand unter diesen Bedingungen möglich ist, welchen Einfluss die kritische Zivilgesellschaft in Russland überhaupt noch hat, darüber sprach ich gestern mit der Soziologin Tatjana Golova vom Zentrum für Osteuropa und internationale Studien in Berlin und wollte von ihr wissen, wie es um die politische Opposition in Russland jenseits der großen Namen wie Nawalny überhaupt steht.
Zuerst muss man festhalten, dass organisierte politische Opposition wurde von dem Regime zerschlagen. Das heißt, die Strukturen, die es noch gegeben hat, sagen wir mal vor 4 Jahren, die gibt es nicht mehr. Und die Möglichkeiten, sich neu zu organisieren, die sind auch sehr, sehr beschränkt. Erstens durch die sehr repressive Gesetzgebung im Allgemeinen, diese ganzen unerwünschten Organisationen, die Foreign Agents, also ausländische Agenten, die sogenannten, und diese ganze Reihe von Gesetzen, und viele davon wurden auch nach Februar 22 eingeführt, diese Kriegszensurgesetze. Das alles macht Auftreten in öffentlichen Räumen enorm schwer. Und viele haben auch Russland verlassen, gerade so die großen und größeren Namen. Gut, natürlich sind jetzt solche Menschen wie Nawalny oder Ilja Yashin oder Wladimir Karamurza, das sind die bekanntesten, sind inhaftiert auf unbestimmte Zeit de facto. Und viele andere auch, und viele haben Russland verlassen. Es gab eine große Welle von politischer Migration, die auch jetzt im kleineren Rahmen immer noch anhält.
Aber es werden doch trotzdem noch Oppositionelle in Russland verblieben sein, oder?
Ja, viele Menschen wollten nicht ausreisen, viele Menschen konnten nicht ausreisen. Und man muss auch sagen, das sind neue dazugekommen. Und das beschränkt sich nicht alleine auf Moskau und Petersburg. Es sind viele aktiven Gruppen und einzelne Personen in verschiedenen Städten von Russland aktiv. Das heißt aber nicht, dass sie alle in Öffentlichkeit auftreten. Das Interessante daran ist, dass vieles von Widerstand, ich benutze ganz bewusst diesen Wort, nicht nur Protest, auch im Versteckten und Verborgenen stattfindet.
Wie groß kann denn dieser Widerstand sein, wenn eigentlich ein Großteil der Widerständler und Oppositionellen oder Putin-Kritiker das Land verlassen hat?
Es gibt einerseits auch sozusagen Nachwuchs. Viele von diesen Menschen, die jetzt aktiv sind, sind sehr jung. Das sind viele von denen sind auch Frauen. Ein der bekanntesten oder ist eigentlich das bekannteste Netzwerk Feminist Anti-War Resistance. Die Gruppen und Individuen in verschiedenen Städten Russlands haben, die auch sehr offenen Ansatz haben. Das heißt, alle, die bestimmte Werte teilen, können da eigentlich mitmachen. Und was noch wichtig ist, was ich mit diesem unsichtbaren Widerstand meine, es sind zum Beispiel auch Menschen, die konkrete Hilfe für Ukrainerinnen organisieren. Es war ein großes Problem oder ist immer noch problematisch, Russland zu verlassen. Und gerade 2022 gab es auch regional übergreifende Netzwerke, wo die Ukrainerinnen, die aus den besetzten Gebieten von russischem Staat nach Sibirien und Fernosten geschickt wurden, auch denen konnte geholfen werden, indem Tickets gekauft werden oder Kleidung gekauft wird, indem sie in Sicherheit, das heißt über die russische Grenze, gebracht werden. Das ist keine Sache, die besonders in der Öffentlichkeit sichtbar ist, aber es sind unglaublich viele hilfreiche Projekte, die sind auch überregional vernetzt. Und bei dem Widerstand muss man auch sagen, teilweise geht es auch einfach darum, nicht mitzumachen. Zum Beispiel, dass die Kinder dann, wenn in der Schule so Gehirnwäschestunde ist, nennen wir es mal so, dass diese Kinder dann doch eine Stunde später kommen. Und dann gibt es noch, wenn man vom aktiven Widerstand spricht, es gibt ja diesen anonymen Widerstand im öffentlichen Raum. Das sind vor allem also Verteilung von nicht nur politischen Kleben von Flugblättern, sondern auch Graffiti oder Kunst, die dann wiederum dokumentiert werden und dann die Fotos in Social Media verbreitet werden.
Ist das jetzt die Form seit dem Ukraine-Krieg oder seit dem russischen Angriff auf die Ukraine, ist das jetzt die Form des Widerstandes Richtung Kunst und Kultur? Oder Kunst, hat diese Form Kultur zugenommen? Sie haben ja Graffiti angesprochen.
Ich würde sagen, die gab es auch vorher. Die gab es auch vorher und die hat zugenommen, auch die Bedeutung hat zugenommen. Weil das eine der wenigen Möglichkeiten, wie man in die Öffentlichkeit gehen kann, ohne sich selbst unmittelbar zu gefährden. Es gibt immer noch Menschen, die mit Plakaten sich irgendwo stellen, gerade wenn irgendwas passiert ist, was noch besonders ist. Dann gibt es immer wieder, dass jemand das nicht mehr aushalten kann und stellt sich mit einem Plakat. Und eigentlich ist das in Russland, diese Protestform, einzeln sich irgendwo hinzustellen, ist nicht verboten als solche. Aber es gab schon Festnahmen von Menschen, die mit leeren Blättern standen, weil es wurde vorausgesetzt, sie sind dann gegen den Krieg. Und diese Graffiti, um darauf zurückzukommen, das ist die Möglichkeit, was in Öffentlichkeit zu positionieren, ohne dass man ein Risiko läuft, jetzt verhaftet zu werden.
Welchen Einfluss hat denn diese kritische Zivilgesellschaft in Russland überhaupt noch seit Ausbruch des Krieges?
Ich würde sagen, erstens, dass die kritische Zivilgesellschaft sich nicht alleine in Antikriegswiderstand erschöpft. Es gibt auch weiterhin Initiativen und Projekte, die zu ökologischen Themen arbeiten, die städtischen Initiativen und weitere Themen. Das Problem ist natürlich, dass auch solche Initiativen von dieser massiven Migration betroffen sind und auch von einem politischen Druck betroffen sind. Die Spielregeln haben sich geändert. Es ist immer noch nicht ganz klar, wie sie sich geändert haben. Obwohl es auch inzwischen, kann man sagen, dass Menschen anfangen, auch Perspektiven zu entwickeln. Also es geht nicht darum, das jetzt zu überstehen. Es ist klar geworden, wenn man so eine sportliche Metapher verwendet, dass man nicht so 100 Meter rennen, sondern man läuft jetzt einen Marathon. Was noch wichtig ist, es gab ja diese Kampagne oder es gibt die Kampagne von Müttern und anderen weiblichen Familienangehörigen von Menschen, die in den Krieg eingezogen wurden, von Mobilisierten. Und das bedingt nicht unbedingt die Menschen, die viel mit diesen vorher bekannten Formen der Zivilgesellschaft in diesen Netzwerken zu tun. Die haben sich selbst organisiert, lokal, aber auch transregional über Social Media und bestimmte Plattformen. Und denen geht es darum, erstens oder fängt an mit sehr pragmatischen Forderungen, zum Beispiel diese Rotation von Mobilisierten, dass sie dann jetzt nicht seit eineinhalb Jahren im Krieg sein sollen oder vor der Front sein sollen, sondern sie bitte jetzt mal ausgetauscht werden. Aber inzwischen gibt es auch einerseits von Seiten von Politik, wenn man sie so in Russland nennen kann, Druck darauf, wird vorgeworfen, dass sie Agenten von CRU sind oder von anderen westlichen feindlichen Mächten. Andererseits haben sie auch angefangen, die politischere Forderungen zu stellen. Also das ist nicht das, was diese klassische Zivilgesellschaft ist, wie wir das vorstellen würden, aber das sind selbstorganisierte und da gibt es auch wirklich viel Potenzial, denke ich.
Das heißt also, es hat sich eine neue Gruppe in der Gesellschaft mobilisiert als Kritiker, als Regimegegner.
Genau, sogar mehrere Gruppen. Diese Feminist Anti-War Resistance, feministischer Antikriegswiderstand, was ich vorhin erwähnt habe, die haben zwar weniger so Überschneidungen mit diesen älteren, Anführungsstrichen, Gruppen der liberalen Zivilgesellschaft, aber die haben bestimmte Werte, Demokratie, horizontales Organisieren. Das heißt, es geht auch nicht nur darum, was man erreichen möchte, sondern wie man arbeiten möchte. Und sie stehen schon gewisserweise in dieser Zivilgesellschaft-Tradition. Und diese selbstorganisierte Kampagnen von Müttern, von Angehörigen der Mobilisierten, da geht es erstmal nicht darum, dass sie bestimmte so explizit politische Fragen stellen, aber sie fangen diese Stimmung in der Bevölkerung ein, die es durchaus gibt. Wie wir auf den verschiedenen Wegen wissen, es gibt gewisse Kriegsmüdigkeit in Russland.
Ein Teil, sagten Sie ja, ist jetzt neu organisiert. Ein Teil der alten Regimekritiker ist allerdings inzwischen auch im Exil. Welche Rolle spielen die noch?
Diese Zusammenarbeit, Netzwerke, die transnational funktionieren, also zum Beispiel zwischen denjenigen, die in Georgien sind und in Deutschland sind und in Armenien sind und Russland sind, das ist sehr, sehr wichtig. Und viele dieser Initiativen, die arbeiten auch transnational. Und die können eigentlich auch nur so arbeiten. Auf der anderen Seite gibt es auch gewisse Diskussionen immer wieder, inwiefern diejenigen, die das Land verlassen haben, die Situation vor Ort noch nachvollziehen können. Das lässt sich nicht vermeiden. Aber es gibt auch viele Initiativen, die sehr erfolgreich transnational arbeiten.
Erfolgreich transnational arbeiten heißt dann was? Was zeichnet diesen Erfolg aus?
Also erstens geht es um die Solidarität mit politisch Verfolgten in Russland. Zweites Thema bei der Solidarität mit politisch Verfolgten in Russland, es wird zum Beispiel auch Geld gesammelt. Das ist auch alles sehr teuer. Das heißt, wenn jemand eine Strafe bekommt von 20.000, 30.000 Rubel, für viele Regionen ist es mehr, als die Menschen im Monat verdienen. Da geht es darum, Geld zu sammeln. Mhm. Es geht darum, auch die Menschen, die verfolgt werden, Ausreise ermöglichen, dass sie Russland verlassen können, dass sie in ein anderes Land kommen, wo sie sichere Aufenthaltsmöglichkeit haben, dass sie auch weiterreisen können, zum Beispiel humanitäres Visum in Deutschland oder auch politisches Asylbeantragung, je nachdem. Zweitens, es gibt die Kampagnen wie Edith Lesem, Get Lost, wo es darum geht, die Menschen, die nicht in den Krieg ziehen wollen, darin zu unterstützen, dass auch eine Kampagne transnational läuft. Es geht einerseits darum, darauf einzuwirken, was in Russland passiert, von Seiten von politischen Migrantinnen, und auch in Zusammenarbeit mit Menschen, die dort noch sind. Andererseits geht es auch darum, die Diasporas, die neuen Diasporas aus Russland vor Ort zu organisieren.
Gibt es denn sowas wie eine unsichtbare Zivilgesellschaft, die sich entwickelt hat unter diesem Druck des Putin-Regimes?
Ich würde sagen, die ist dabei, sich zu entwickeln. Es ist ganz klar, dass für die Sichtbarkeit gewisse Grenzen gibt, die durch repressives Regime und durch den Abbau von öffentlichen Räumen entstehen. Aber auf der anderen Seite wissen wir, dass teilweise nicht von außen sichtbar, aber existierend, dass diese Strukturen weiterhin arbeiten.
Ich sprach mit der Soziologin Tatjana Golova und in der nächsten Woche lädt das Zentrum für Osteuropa und internationale Studien in Berlin zur Tagung ein mit dem Titel Zivilgesellschaft in Russland. Ist eine unsichtbare Öffentlichkeit möglich?